Die heutige Episode trägt den Titel Digital Detox als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Was können wir tun, um nicht zu viel Zeit in Social Media zu verbringen? Was können Unternehmen tun, um ihre Mitarbeiter besser zu schützen und für ausreichend Ruhezeit zu sorgen? Welche Hilfsmittel gibt es, um uns vielleicht selbst zu überlisten oder uns den Spiegel vorzuhalten? Um diese und weitere Fragen geht es in dieser neuen Folge. Seid gespannt, es ist wieder eine Interviewfolge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Web but Green. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern habe mir Verstärkung zu einem wichtigen Thema genommen, das eigentlich aus meiner Sicht immer wichtiger wird. Sie ist Social Media Strategin, Universitätsdozentin, Traurednerin, Keynote- und TEDx-Speakerin und seit 2016 ist sie im digitalen Marketing tätig und begleitet Personenmarken und Unternehmen in die Sichtbarkeit auf Social Media. Über sich selbst schreibt sie, dass sie eine sehr motivierende, inspirierende Ader und ein absolutes Talent dafür hat, Ideen und Erkenntnisse aus anderen herauszuholen. Herzlich willkommen bei Web but Green, Lisa Lahn Anja Hutterer.
Vielen Dank, Thorsten. Dankeschön für die schöne Einführung. Wunderbar recherchiert und schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, du gibst mir direkt dann schon eine Vorgabe, dass ich hier auch dich inspirieren muss und zu ungewöhnlichen Antworten vielleicht herausfordere. Aber das ist eine gute Vorlage. Die steht ja so auf deiner Website, glaube ich. Da habe ich die her. Gut, meine erste Frage. Du hast ja schon die Nachhaltigkeit in deinem Namen drin stecken, in dem Lahn, ne? Ein Nerd wie ich, der denkt halt bei LAN dann immer, LAN ist eine nachhaltige Art der Verbindung ins Internet im Vergleich zu mobiler Nutzung. Das heißt, du passt halt auch sehr gut in dieses Thema rein. Aber es heißt natürlich was ganz anderes.
Es heißt was ganz anderes, ja, aber das ist eine witzige Verknüpfung und tatsächlich gleich schon mal exotisch und inspirierend von dir auch, deine Interpretation zu dem Namen zu hören. Es ist tatsächlich mein vietnamesischer zweiter Vorname, weil ich nämlich halb deutsch und halb vietnamesisch bin und ja, bedeutet Orchidee auf vietnamesisch.
Orchidee, aber du siehst, Nerds haben andere Assoziationen, aber... Ich meine, bei Kevin hat mir auch Assoziationen, aber du hast halt dann so die Nachhaltigkeit, da beneide ich dich ein bisschen drum. In meinem Namen ist es nicht drin. Nachhaltig wäre ein besonders kurzer Name, dann hast du nicht so viele Buchstaben und dann ist das auch wieder nachhaltiger. Gut, aber dann lass uns mal ins Thema reingehen. Wir wollen ja heute über Digital Detox reden, das ist eigentlich auch nicht immer ein lustiges Thema ist, wenn wir dran denken, dass das ja auch bis zur Sucht führen kann. Aber es gibt natürlich alle Abstufungen bei dem Thema. Was ist für dich überhaupt Digital Detox? Wie definierst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde erstmal sagen, Digital Detox gehört für mich ins Überthema digitale Achtsamkeit. Und ich glaube, da darf man das Thema auf jeden Fall aufhängen. Und dann klingt das auch schon weniger bedrohlich. Denn Digital Detox, das Handy oder alle Devices komplett wegzulegen, klingt natürlich erstmal ein bisschen unsexy, ein bisschen langweilig. Es klingt nicht nach dem, wie man sich ein schönes Wochenende wahrscheinlich vorstellt oder einen erfüllenden Urlaub. Und wenn man das Ganze aber etwas größer denkt und bei der digitalen Achtsamkeit aufhängt, dann ist das schon wieder viel mehr Spielraum. Und ich würde sagen, der digitale Detox heißt wirklich, ich sperre die Geräte für eine bestimmte Zeit lang weg, ja, das Handy oder bin einfach nicht am Screen. Die digitale Achtsamkeit geht einen Schritt weiter und sagt einfach, stopp mal, du musst das gar nicht verteufeln, wegsperren, dir nicht erlauben, sondern es geht nur darum, einen achtsamen und bewussten Umgang mit den Geräten und mit den sozialen Medien vor allem auch zu finden.
Genau, soziale Medien ist ja auch ein gutes Stichwort. Du bist ja auch Beraterin für Social Media und das ist dann ja schon so ein bisschen das heiße Eisen. Social Media wollen ja mit ihren Algorithmen uns natürlich möglichst lange dort reinziehen. Und viele erliegen auch dieser Versuchung oder man denkt, ach, ich muss immer noch mal weiter scrollen, noch mal weiter wischen. Und es ist natürlich schon auch für Erwachsene nicht so einfach, für Kinder vielleicht noch weniger, dann zu sagen, ich lege das Ding jetzt mal weg und spiele mal was oder raufe mal mit meinen Freunden rum und sitze nicht immer vor der Kiste. Also dann sitzen wir schon immer so ein bisschen so zwischen den Stühlen, gerade bei dem Thema Social Media. Du hast das für dich ja gelöst. Ich habe gelesen oder im Vorgespräch hast du ja geschrieben, du bist jetzt erstmal in Indien für eine gewisse Zeit, auch für einen Detox. Wie war diese Erfahrung? Teil die doch gerne mal mit uns. Oder du hast das schon öfter gemacht, glaube ich.
Ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht einen Schritt noch weiter zurückgehen zu meinem allerersten digitalen Detox, da wo ich den Einstieg auch gefunden habe, weil das, was die Leute mich oft fragen, ist, okay, Lisa, du bist jetzt im digitalen Marketing tätig und du befasst dich mit den sozialen Medien, du unterrichtest an Universitäten digitales Marketing. Wie kann das sein, dass jemand wie du überhaupt sich mit digitalem Detox oder mit digitaler Achtsamkeit befasst? Und bei mir kam dieser Punkt so, dass ich in einer Social-Media-Agentur tätig war zu Beginn meiner Karriere und ja, da natürlich viele Kunden, viele Kanäle gleichzeitig betreut habe, viele interne Abstimmungen. Und als ich aus diesem Job rausgekommen bin, habe ich gesagt, gut, jetzt ziehe ich mal einen Strich und jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn nicht ständig zig verschiedene Informationen auf mich einprasseln und verschiedene Kanäle meine Aufmerksamkeit brauchen. Und das war ja vor einigen Jahren, wo wirklich Digital Detox noch nicht in aller Munde war. Ich glaube, jetzt wird das Thema ja immer größer. Und ich habe also zu allen Leuten um mich herum gesagt, ich bin jetzt erstmal weg, einige Wochen, ja, bis der neue Job beginnt und ihr erreicht mich erstmal nicht. Also ich habe alle Apps von meinem Handy gelöscht, was als Social Media Managerin, glaube ich, schon ein großer Schritt ist. Habe dann nur WhatsApp draufgelassen und habe gesagt, ihr erreicht mich nur einmal am Tag und zwar abends. Da schaue ich einmal rein, ob irgendwas Wichtiges ist. Ansonsten, wenn was ist, anrufen. Und es war eine sehr interessante Erfahrung, auch mal wieder Langeweile zu spüren. Ich meine, Thorsten, kannst du dich erinnern, wann du dich das letzte Mal gelangweilt hast?
Nee, das beim Wartezimmer beim Arzt, wenn ich aber mein Handy bewusst daheim lasse.
Okay, ja, ein kurzer Moment der Langeweile immerhin, ja. Aber früher hatte man wirklich Wochenenden oder ganze Wochen, ja, wo man sich wirklich gelangweilt hat. Und dieses Gefühl, mal wieder aufkommen zu lassen und zu bemerken, das war erstaunlich und das war eine schöne Erfahrung. Und gleichzeitig auch habe ich gemerkt, dass der Daumen ein bisschen arbeitslos war. Und ich habe mich selber erwischt, wie meine Hand die Fernbedienung vom Fernseher genommen hat und daran rumgeklickt hat. Einfach nur, um irgendwas zu klicken.
Fast schon so ein gewisses Suchtverhalten ist das ja, könnte man es jetzt überspitzt nennen, dass man dann irgendwo so Gewohnheiten drin hat. Aber wenn man sie halt mal nicht mehr macht, dann ist man halt aus seiner normalen Gewohnheit dann rausgerissen und kann sich auch mal selbst den Spiegel vielleicht vorhalten, was ja auch, denke ich mal, Ziel des Digital Detox ist, dass wir eben mal merken, Moment, ich muss ja gar nicht immer online sein oder ich muss ja jetzt gar nicht Nachrichten checken. Und du hast ja auch nicht das Hundertprozentige gemacht, sondern hast dann gesagt, ich bin dann und dann erreichbar. Und so war es ja früher auch. Also ich bin ein paar Jahre älter als du. Als ich Kind war, hatten wir noch kein Internet und da musste man sich per Telefon verabreden und dann hat man den anderen auch vielleicht gar nicht erreicht und dann hat man sich irgendwie anders verabredet und wir hatten auch eine schöne Kindheit und konnten spielen, aber heute ist es ja so, da hast du wahrscheinlich die WhatsApp-Gruppe und dann wird erstmal eine halbe Stunde versucht, einen Termin zu finden, wenn alle können. Das ist ja dann auch das gegenläufige Problem. Von daher kenne ich das noch alles aus eigener Erfahrung, aber gerade die richtig Jungen, die kennen das ja eigentlich gar nicht mehr, die mit Internet-Flatrates groß geworden sind. Und ich habe auch noch in der Vorbereitung gelesen, dass wir, glaube ich, 35.000 Entscheidungen am Tag angeblich treffen sollen. Ich weiß nicht, welche Zahl da realistisch ist, natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das beansprucht natürlich auch unser Gehirn sehr stark. Und wie du sagst, das Gefühl Langeweile oder generell mal Entspannung, wir können es ja auch Entspannung nennen, hast du gar nicht, wenn immer, ach, da ploppt wieder mein Handy, da kommt die Nachricht von dem, ach, der will das und der will das. Und dann kannst du eigentlich gar nicht mehr entspannen. Und im schlimmsten Fall hast du ja auch Schlafstörungen irgendwann dadurch, wenn du dann abends dann auch zu lange vor dem Ding rumsitzt. Also von daher ist das schon wichtig und finde es gut, dass dann auch jemand, der im Social Media ist, dann so reflektiert, da auch an die Sache rangeht. Und ich sage, es ist halt eine verantwortungsvolle Nutzung. Ist wie Schokolade. ich liebe auch Schokolade, aber ich muss die auch irgendwann weglegen, sonst hat das auch Folgen. Ne? So kann man es vielleicht so als Bild übertragen. Ne?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du schon aufgegriffen hast. Ne? Es gibt so viele negative Folgen von digitaler Nutzung und vielleicht nicht die normale Nutzung, aber die Übernutzung, würde ich sagen. Und da hast du vorhin schon gesagt, ich meine, wir Erwachsene, wir kennen wenigstens noch die Welt, wie sie ohne Social Media war, wie sie ohne ständige Erreichbarkeit war, wie sie ohne ständiges Chatten war. Aber diejenigen, die jetzt heranwachsen, die kennen das nicht mehr. Und da finde ich eben, haben wir als Erwachsene und wir als Gesellschaft einfach einen Auftrag, das auch mitzugeben und nicht zu sagen, du darfst das Handy nicht mehr nehmen oder das zu verteufeln, sondern wirklich weniger mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Heranwachsenden ranzugehen, sondern vielmehr nach einem guten Vorbild zu leben und ihnen zu zeigen, es gibt auch noch was anderes. Du bist auch jemand ohne dein Handy.
Ja klar, wenn die Eltern am Frühstückstisch immer an ihrem Handy rumdatteln, dann wird es schwierig, die Kindern zu sagen, leg doch mal das Handy weg. Oder ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat das für sich sehr schön gelöst, fand ich, weil du kannst ja zum Beispiel in der Fritzbox Kontingente vergeben für jeden Nutzer und dann hatten die halt dann, sage ich mal, 2 oder 3 Stunden Online-Zeit am Tag und wenn die aufgebraucht waren, dann mussten sie sich entweder zu dem anderen setzen oder mussten was anderes tun und dann kannst du auch so auf die Art so auch spielerisch dann für Kinder das nochmal lernen, was wir früher hatten. Wir hatten ja das Limit, dass irgendwann die Eltern kamen, jetzt macht man das Telefon frei oder telefonier nicht so lange, das kostet Geld und diesen regulierenden Faktor, dass es Geld kostet, den hast du ja im Internet heute kaum noch, es sei denn, du bist in deinem Mobilfunkvertrag, der begrenzt ist, aber da sind Kinder so schlau, die suchen sich dann immer ein WLAN, die sind ja dann schlau, ne?
Ja, das ist die Sache, dass die Kids meistens schlauer sind in der digitalen Nutzung als die Eltern oder die Lehrerinnen und Lehrer. Die sind natürlich gut mit Tricks und damals hatten wir auch unsere Tricks, ne, für andere Dinge und haben die Erwachsenen dann ausgetrickst. Also ich glaube, das wird immer so sein, dass die Kinder da einfach überlegen sind und deswegen glaube ich, ist einfach ein offener Umgang und einfach das bewusst mal zu hinterfragen und da sind wir ja wieder beim Thema digitale Achtsamkeit. Es geht ja nicht um schwarz oder weiß, sondern es geht darum, wie können wir einen guten Umgang damit finden.
Ja, deswegen fand ich das eigentlich eine gute Idee von ihr. Gut, ich hatte auch mal ein Gegenbeispiel, ein anderer Mitarbeiter, der hat mir sein Handy freitags im Büro liegen lassen und ich war am Wochenende nicht da und er hatte keinen Schlüssel. Und Montag, er hat dann irgendwann mir eine Nachricht geschrieben, ich sagte, Jan, sorry, ich bin am Wochenende nicht da, du kommst da nicht rein, es sei denn, du findest einen anderen Kollegen. Und montags kam er dann sein Handy abholen und hat mir dann gesagt, das war das schlimmste Wochenende meines Lebens. Warum? Ich konnte niemand erreichen, weil ich ja keine Telefonnummern mehr weiß oder weißt du noch Telefonnummern? Und meine Freunde haben gedacht, so dem Motto, ich bin tot. Also ich bin digital nicht erreichbar. Es war, da habe ich dann gedacht, das ist ja schon schlimm. Also das war vielleicht denen auch mal eine heilsame Erfahrung zu sehen. Der war Anfang 20, was das für Folgen hat. Ich meine, das Handy kann ja auch mal kaputt gehen. Da kann es ja nicht sein, dass du dann gar nicht mehr lebensfähig bist und niemand mehr anrufen kannst, weil du keine Telefonnummern weißt. Das war so das Gegenbeispiel.
Mhm. Ja, das kann furchteinflößend sein. Also so ein Detox, in den man aus Versehen reingeschmissen wird, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist dann auch unangenehm. Also ein bisschen Planung vorab tut der ganzen Sache auf jeden Fall gut. Und dann hat man auch eine gewisse Ruhe. Ja, dass nichts passiert im Hintergrund und man trotzdem einfach im Moment sein darf.
Lass uns noch mal einmal bei Social Media bleiben. Es sind ja auch viele Influencer. Ich weiß nicht, ob du dich als Influencerin bezeichnen würdest. Aber die haben natürlich auch immer einen gewissen Druck, jetzt was zu veröffentlichen. Oder die können vielleicht gar nicht so einfach sagen, ich muss mal rausgehen. Ich habe beim Fernsehen so eine Doku gesehen. Da waren wirklich junge Leute, die jeden Tag was posten mussten, auch im Urlaub immer was posten mussten. Und da musste dann der Partner auch noch herhalten in den Videos. Das ist natürlich auch schon eine eher problematische Entwicklung. Oder wie gehst du damit denn deinen Kunden um, wenn du sagst, wie sie Social Media nutzen sollen? So wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne?
Ja, also ich kann nur empfehlen, viel vorzuplanen, einfach jetzt auch mal aus Kundensicht gesprochen. Ich glaube, Influencer ist nochmal eine andere Sache, wenn wirklich Social Media dein Beruf ist, dann muss es da wieder andere Wege finden und ich hoffe für viele, dass sie sich einfach ein bisschen Unterstützung holen können. Aber was so Kunden angeht oder einfach jemanden, der selbst eine Personenmarke sein will oder jemanden, der über Social Media Kunden gewinnen möchte, auch da bemerke ich schon oft so leicht Burnout-mäßige Effekte, so ich schaff's einfach nicht mehr und jetzt habe ich diese Woche gar nicht gepostet, dann muss ich nächste Woche doppelt so viel posten und mir schwirrt schon der Kopf und ich schaff's einfach nicht mehr. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich immer noch sagt, Social Media ist nicht das Leben. Es kann mal sein, dass einfach was dazwischen kommt. Es kann mal sein, dass wir nicht auf Social Media sind. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das den Kunden sage. Und deswegen hast du auch gesehen, jetzt gerade auf LinkedIn, dass ich auch gerade nicht auf Social Media bin. Und ich glaube, es gibt einfach Zeiten im Leben, da gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Ich glaube, unterm Strich, wenn man wirklich präsent sein will und vielleicht auch gewissermaßen in Anführungsstrichen muss als Personenmarke oder als Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständiger, dann lohnt sich das schon, das Ganze lang auf Langzeit zu sehen, langfristig zu denken. Und wenn du es langfristig denkst, ist es auch nicht so schlimm, ob du diese Woche da warst oder nicht. Und ob du vielleicht ja gerade einfach anderweitig beschäftigt bist. Es kann sein, dass du eine OP hattest, dass du umziehen musst, dass du private Dinge hast, die du erledigen musst, dass in der Firma was ist, was gerade dringend geregelt werden muss. Und ich glaube, wenn man das Ganze langfristig wirklich sieht, ich bin auf Social Media die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm, wenn mal der SSI auf LinkedIn vielleicht kurzzeitig runtergeht oder die Impressionen ein bisschen gesunken sind oder man vielleicht nicht die Frequenz hat, die man erreichen wollte.
Ich denke, man kann mit dem Thema sogar proaktiv umgehen und sogar positive Effekte kriegen. Ich kann ja genauso gut, egal wo ich jetzt bin, sagen, ich bin jetzt hier erstmal eine Zeit offline oder kann das ja auch mit ein paar Posts noch garnieren, warum er das macht. Und dann wird mir auch wahrscheinlich viel Zustimmung oder wird mir auch sagen, ach Lisa, ich beneide dich, dass du das machst. Ich kann das nicht. Wobei man sich überlegt, die Zwänge, warum er irgendwas nicht kann, die sind vielleicht auch selbst auferlegt. Weil klar, wenn du sagst, du bist wirklich jetzt Influencer und hast dann auch vielleicht einen Vertrag, wo du so viele Postings machen musst, das gibt's ja auch schon manchmal sogar schon fast bei Kindern, was auch schon ein Problem ist, wo die Eltern dann für die Verträge abschließen, dann ist das schwierig. Aber ich meine, dieser Zwang, posten zu müssen, ist wahrscheinlich oft auch selbst auferlegt. Und du hast auch gesagt, ich plane auch bei LinkedIn öfter Sachen vor, dass ich dann weiß, aha, da sind die Sachen, oder du machst dir einen Redaktionsplan. Das ist ja auch immer die Empfehlung an Kunden, dass du dann gar nicht was posten musst. Klar, du musst dann halt reagieren. Das ist das Problem, weil die Algorithmen verlangen dann wieder, die wollen uns wieder reinziehen. Lisa, ne, du musst dann aber antworten, wenn ich dir jetzt irgendwo unter deinem Post einen Kommentar hinterlasse, dann booste ich das nochmal ein bisschen. Das heißt, die Algorithmen wirken dann auch unserem Verlangen dann wieder ein bisschen entgegen. Oder wie würdest du das lösen? Ne?
Ja, das ist ja auch der Punkt, den du schon eingangs gesagt hast. Die Social Media Plattformen sind extrem gut darin, uns einfach immer wieder auf die Plattformen zurückzuziehen. Und Aufmerksamkeit ist ja das höchste Gut heutzutage. Und ja, der Feed ist endlos, die Videos spielen automatisch ab. Wenn ich selber poste, soll ich am besten ja mehrmals in der Woche da sein, in einer hohen Frequenz. Und die Kunden fragen mich natürlich als allererstes meistens, Lisa, wie oft muss ich denn in der Woche posten, ja, damit ich dies und das erreichen kann? Und mir ist immer wichtig zu sagen, die Plattform an sich will das. Bestenfalls schaffst du dies und das. Aber gleichzeitig will ich den Leuten auch immer mitgeben, und wenn du es aber nicht schaffst, dann ist dein Fallback, ja, dann machst du einfach an der nächsten Stelle wieder weiter. Manchmal kommt das Leben dazwischen, und ich glaube, das ist das, was man als Social Media Trainer oder als Trainerin auch mitgeben muss. Ich kann dir sagen, ja, nach Lehrbuch, mach dies und das. Aber manchmal passieren einfach Dinge und dann kann es auch sein, dass du mal nicht da bist, dann machst du einfach an einer anderen Stelle weiter.
Ja, du hast ja am Anfang gesagt, du hast da wirklich die Apps gelöscht, gesagt hast, du musst die löschen, oder ist es dann zu verlockend, dann doch noch mal reinzugucken, oder war das dann so eine bewusste Aktion, sich dann da ganz rauszunehmen, weil sonst ist die Verlockung, hast ja gesagt, mich juckt's dann schon im Daumen.
Es war dann schon bewusst, ja, und das berichten mir auch ganz viele Leute, dass sie ja, weil ich auch Vorträge gebe zu diesem Thema, und das berichten mir viele Leute, dass sie automatisch, ja, das, also ganz unbewusst das Handy nehmen, rumklicken, dann sind sie in der App, dann sind sie in der App und zack, ist eine halbe Stunde vorbei. Und dieser unbewusste Umgang, ja, davor muss man sich selber bewahren. Und was auch viele machen, ist, dass sie wie eine App-Tour machen. Ja, da geht man erst in WhatsApp rein, schaut die Nachrichten an, dann geht man in Instagram, dann geht man in LinkedIn, dann geht man auf TikTok. Und wenn du alle Apps abgearbeitet hast, ist eigentlich eine Viertelstunde, 20 Minuten vorbei. Da kannst du eigentlich wieder bei der ersten App anfangen. Und so,
ich glaube, da ist schon wieder was passiert, ne?
Genau, da kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Und da ist, glaube ich, eben der Punkt, wo man den Daumen ein bisschen bremsen muss. Und das hat eben sehr gut funktioniert, indem ich die Apps alle gelöscht habe, ja.
Ja, das ist dann Sicherheit. Wie keine Schokolade kaufen, dann ist keine da, kann ich keine essen, dann die Apps einfach löschen, ne?
So ist es. Und mittlerweile gibt es aber ja auch super Apps, ne? Wenn man da Digital Detox in einem App Store eingibt, gibt es super Apps, die das Ganze einfach ein bisschen entschleunigen, blocken können, einfach ein Countdown runterzählen lassen oder eine Frage stellen lassen, ist das wirklich wichtig gerade? Ja oder nein? Und mittlerweile gibt's das alles. Als ich den ersten Digital Detox gemacht habe, gab's das alles noch nicht.
Ja. Hast du da eine Empfehlung für eine App, die wir auch in den Shownotes teilen können?
Ich habe verschiedene schon ausprobiert und ich muss sagen, dass ich alle ziemlich gut fand. Jetzt schaue ich mal kurz. Im Moment nutze ich ScreenZen. Das können wir gerne mit in die Shownotes aufnehmen, bin damit ganz happy, habe aber wie gesagt auch schon andere Apps ausprobiert und die Funktionen sind ähnlich. Also ich glaube, man kann auch einfach gucken, welche Benutzeroberfläche man gut findet und ja für einen selber passend findet und da findet sich auf jeden Fall eine gute Lösung.
Oder manchmal schreckt man vielleicht schon, wenn man sieht, wie viel Online-Zeit man schon hatte an einem Tag. Man denkt, ich war jetzt eine halbe Stunde online, es waren aber schon 2 oder 3. Das kann ja auch passieren, wenn man das Zeitgefühl dann verliert. Gut, ich habe für mich noch eine andere Lösung getroffen. So, es gibt ja den, ich weiß ja, ob der Philosoph oder Soziologe Harald Welzer ist. Ich weiß, ob du den kennst. Der hat mal gesagt, du sollst halt genau überleben, was du in dein Leben lässt. Das gilt für Produkte. Das gilt für Menschen, das gilt aber auch für Apps und ich entscheide dann immer sehr genau, muss ich jetzt diese App haben oder will ich überhaupt in bestimmten Social Media sein oder will ich nicht? Also ich bin wirklich da relativ radikal, ich bin bei den meisten nicht, außer bei LinkedIn, weil ich gesagt habe, ich fange das gar nicht erst an. Das ist ja auch ein Tipp, immer zu entscheiden, so wie du jetzt sagst, gucke ich jetzt diese Serie auf Netflix, fange ich an oder gibt's wieder 10 Staffeln, das kostet auch wieder viel Zeit. Ich habe natürlich auch viel Spaß dabei. Das ist auch so eine Lösung oder Idee, dann zu sagen, zu überlegen, will ich das jetzt wirklich anfangen? Das ist so auch meine Herangehensweise.
Das ist auch eine super Lösung und das ist auch sehr ehrenhaft. Und ich glaube, dass wir gleichzeitig die Leute mitdenken müssen oder dürfen, die diese Entscheidung gar nicht so bewusst treffen können. Weil ich glaube, dass bei vielen einfach das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und ich finde das gut, wenn du das beibehalten konntest bis jetzt. Aber ich glaube, den meisten geht es so, dass sie sagen, okay, ich habe halt 10 Social-Media-Profile und jetzt wird es mir zu viel, was mache ich jetzt? Ich glaube, das ist so in 90%.
Ja, dann ist es schwieriger, dann zu sagen, was will ich jetzt nicht mehr machen? Mache ich jetzt kein Instagram mehr oder lasse ich Facebook sein oder lasse ich das sein? Ich meine, ich kann dir auch einen Fun-Fact verraten, ich habe noch nie im Leben eine WhatsApp verschickt, weil ich die App noch nie genutzt habe. Da musst du mir erstmal einen anderen zeigen in meiner, gut, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber in der Altersklasse. Ich habe das noch nie gemacht und da verblüffe ich immer das Gegenüber, wie kannst du leben? Gut, ich muss auch dazu sagen, wir haben keine Kinder, weil wenn du Kinder hast, habe ich auch die eine Mitarbeiterin, hat mir gesagt, ich will kein WhatsApp nutzen, ich muss es aber, weil alle Abstimmungen in der Schule, im Kindergarten über WhatsApp laufen und dann hast du noch das andere Problem mit DSGVO und Datenschutzthemen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das spielt ja auch nochmal bei manchen Apps dann mit rein, wo du dann auch gezwungen wirst, sonst bist du halt ja auch, du als Kind bist du halt wahrscheinlich abgehängt, wenn du kein Smartphone hast und wenn du jetzt nicht ein Insta hast oder noch schlimmer, da wird ja auch ein Vergleich gemacht, oh, die Lisa hat jetzt so viel Follower, der Tom hat so viel und die Jana hat so viel und dann wird da irgendwo eine Gewichtung vorgenommen, was ja auch ein schwieriger Punkt gerade bei den Jüngeren ist, ne?
Definitiv. Also FOMO, Fear of Missing Out, vergleichen, übereinander reden. Ich glaube, das ist gang und gäbe, wenn man auf Social Media schaut. Und erstmal ziehe ich auch meinen Hut vor dir, dass du noch nie eine WhatsApp verschickt hast. Wie kommunizierst du?
Ja, meistens per Mail, Telefon oder LinkedIn. Dann habe ich auch den Vorteil, ich muss jetzt nicht an 10 Stellen, guck, gut, du kannst dir das natürlich durch Apps noch mal erleichtern, du musst ja nicht immer hin und her switchen, du hast ja manchmal Bedienoberflächen, so wie Publer oder ich weiß nicht, was du da nutzt, da kannst du ja ganz viele Social Media Accounts an einer Stelle auch verwalten, dann ist es ja nicht so, dass du immer hin und her springen musst, ist da was, aber nee, ich habe das wirklich bisher durchgehalten. Meine Frau ist irgendwann schwach geworden, aber da gab es in der Firma eine Gruppe und ich habe auch meinen Mitarbeitern gesagt, ihr könnt gerne eine WhatsApp-Gruppe machen und über mich schreiben, ihr werdet mich da nie finden. Also
da muss ich sagen, wirklich Hut ab, das hört man selten. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, WhatsApp ist einer meiner größten Gegner. Also WhatsApp ist, glaube ich, mein Endgegner, WhatsApp-Gruppen vor allem. Und wie du schon gesagt hast, man kann sich dem kaum entziehen. Also bei mir gilt mittlerweile auch die Regel und alle um mich herum wissen das, ich trete in keine WhatsApp-Gruppe ein. Wer mich zu einem Geburtstag einladen will, der soll das bitte persönlich machen, auch zu einer Hochzeit oder zu einem JGA. Aber man wird sehr, sehr oft eingeladen. Also ich lehne das dann auch möglichst höflich und dankend und freundlich ab. Aber die Einladungen kommen natürlich sehr oft und das war für mich auch ein großer Knackpunkt und ein großer Erfolg in meiner digitalen Achtsamkeit, würde ich sagen, als ich aus allen WhatsApp-Gruppen ausgetreten bin, die für mich nicht überlebensnotwendig sind. Also ausgenommen sind noch irgendwie sehr gute Freunde oder Familienchats. Ja, also da gibt's schon noch natürlich Gruppenchats, in denen ich bin. Aber ich glaube, jeder kann da einfach mal aussortieren und dann einfach höflich sagen, weil die Leute fühlen sich ja auch gerne vor den Kopf gestoßen und dem einfach ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, hey, ich meine es nicht böse, aber ich versuche einfach gerade, ne, Ziel XY zu erreichen, ein bisschen die Nachrichten runterzufahren. Und über WhatsApp-Gruppen haben sich auch schon sehr, sehr viele bei mir beschwert.
Ja, das habe ich auch schon immer gehört und wie gesagt, ich bin noch standhaft geblieben und im Moment sehe ich auch keinen Grund. Gut, es hat vielleicht auch berufliche Nachteile irgendwann. Du wirst manchmal auch in Gruppen eingeladen, die beruflich dann relevant sind. Zum Beispiel gab es mal eine Speaker-Gruppe, wo so ein Keynote-Speaking ging. Habe ich gesagt, sorry, ich bin da nicht oder ich sollte letzt bei Instagram irgendwas liken und beim Gewinnspiel teilzunehmen. Ich sage, bei Instagram bin ich übrigens auch nicht. Also von daher nehme ich das dann bewusst in Kauf, aber habe dann auch die Freiheit, dann die Kommunikation zu steuern. Dann nimm die jemand wie Uli Hoeneß. Der hat früher immer gesagt, ich habe nur ein Telefon und ich gebe meine Nummer nur den Leuten, die mich erreichen können sollen und ansonsten mache ich da gar nichts. Gut, das kannst du heute wahrscheinlich nicht mehr durchhalten, aber als Manager ist das natürlich auch ein Punkt, sich da auch vor zu viel Anfragen dann auch zu schützen, seine Kontaktdaten wirklich nur mit ganz wenigen Leuten zu teilen oder wie du gesagt hast, dass du sagst, du trittst in keine Gruppen mehr ein oder sagst den Leuten, ihr könnt mich so erreichen, wenn ihr wollt, wenn es wichtig ist und dann sollte dir normalerweise auch keiner böse sein oder wer dir böse ist, ist vielleicht auch nicht unbedingt dein bester Freund, deine beste Freundin, wenn du dann so reagierst, ne?
Ja, und tatsächlich auch das gehört zu einem digital achtsamen Umgang, dass man einfach sein Umfeld gewissermaßen mit einweiht, damit die wissen, okay, ja, wir sind noch Freunde, aber sie hat jetzt einfach einen bestimmten Umgang damit gefunden. Und ja, ähnlich wie es auch bei einer bestimmten Ernährungsweise ist oder hey, ich kann nicht trinken heute, weil ich, ne, ein High Rocks mache oder was auch immer.
Und ja, oder wir haben Ramadan und dann haben die andere Vorgaben und das ist ja alles ein respektvoller Umgang und du kannst ja dem Gegenüber nicht den Kommunikationsweg vorschreiben. Oder genau normalerweise so nicht, ne? Also das sollte man halt gegenseitig auch sich, gut, wir müssen jetzt hier über Riverside, kann ich ja sagen, reden, weil wir einen Podcast aufnehmen, aber das war eine Verabredung, haben wir beide zugestimmt und okay, aber ich habe auch schon mal ein Feedback von der Generation Z gehabt, die haben mir gesagt, wenn du uns erreichen willst, dann musst du TikTok-Videos machen, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Dann können wir leider nicht kommunizieren. Sorry, wir müssen da auch einen anderen Weg finden, also das ist mir zu einseitig, ne?
Ja, gut, wenn man aus Marketinggründen oder Personal Branding Gründen natürlich Menschen erreichen möchte, ist natürlich die Frage immer, ne, wo ist die Zielgruppe unterwegs und mit welchen Kanälen kann ich mich selber identifizieren?
Ja, und meiner ist halt LinkedIn als rein B2B oder überwiegend Tätiger und die meisten Leute haben ja halt doch in LinkedIn Kontakt. Xing habe ich irgendwann auch komplett gelöscht. Da haben ja auch viele Leute einen Trennungsschmerz. Xing hat sich irgendwann mal ganz anders ausgerichtet. Weil hast du noch einen Xing-Account?
Nein, tatsächlich nicht. Und ich kriege oft die Frage, warum legst du, Lisa, den Wert und den Fokus auf LinkedIn? Und ich muss auch sagen, also aus meiner Sicht hat Xing da ein bisschen geschwächelt in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, die Musik spielt auf jeden Fall auf LinkedIn.
Dementsprechend die haben sich auch anders ausgerichtet. Oder Leute, die sich auf Gruppen verlassen hatten bei Xing, die waren ja auch irgendwann verlassen, weil die haben die einfach irgendwann eingestellt. Und es ist ja auch ein Learning, sich nicht zu sehr auf Social Media, genauso wie du nicht deine ganze Strategie auf Google-Ergebnisse ausrichten darfst, wenn dir irgendwas mal wegbricht oder ein Algorithmus ändert sich oder es werden ja auch Leute gesperrt in Social Media, manchmal auch provoziert durch Trolle und dann hast du plötzlich ein Problem. Da muss man auch immer sehen, dass man sich nicht so abhängig von solchen Plattformen dann auch macht und immer auch andere Kanäle dann hat, weil sonst, gerade bei Xing hat das einige damals hart getroffen und das ist ja jetzt eine Stellenbörse, ist ja vollkommen okay. ich brauche aber keinen Job, ich bin selbstständig und habe irgendwann Xing gelöscht. Aber viele Leute sagen mir, ja, ich lasse das aber mal noch, den Account. Es könnte ja sein, dass die sich wieder anders orientieren. Und dann aber dann hast du noch mal einen Kanal mehr zu bedienen, den du eigentlich ja gar nicht bedienst. Und eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir reden ja auch immer dann über Stromverbrauch und Nachhaltigkeit. Das heißt, jeden Account, den wir haben und nicht mehr bespielen, der braucht Strom. 365, 24, 7. Ich sage immer den Vergleich wie im Keller Licht anlassen, nur um einmal am Tag was hochzuholen. Das ganze Jahr brennt das Licht und so ist das bei jedem Account, egal ob Social Media oder andere. Und das ist auch nur ein Nebeneffekt, wenn man sagt, ich mache Digital Detox auch, um was für die Umwelt zu tun. Das ist ja auch noch ein Faktor, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der immer mehr Leuten bewusst wird. Und also mir war vor allem sehr lange nicht bewusst, dass die Kanäle oder dass jede geschickte E-Mail, dass ein Router, dass jedes Profil, das ich habe, CO2 verursacht. Das war tatsächlich für mich ein neuer Fakt, den ich dann erst erfahren habe, als ich mich mit dem Thema digitale Achtsamkeit befasst habe. Und ich glaube, jeder, der dem einfach der eigene CO2-Footprint wichtig ist, dem sollte das auf jeden Fall bewusst sein.
Genau, er kann sich auch angucken. Oder was ich immer empfehle, lass dir doch mal von Facebook, egal wem, einfach mal dein Profil komplett zuschicken. Und je nachdem, wie lange du schon aktiv bist, dann wirst du dann erstaunt sein, dass die dir plötzlich ein Gigabyte oder noch mehr Daten zur Verfügung stellen, die dir irgendwo rumliegen aus deiner ganzen Kommunikation, alle Posts, alle Interaktionen. Das kann vielleicht auch so ein heilsamer Schock sein. Und wenn mir jetzt sagt, ich gehe jetzt aus irgendeinem Social Media raus, das habe ich bei Xing auch gemacht oder bei X bin ich auch aus bestimmten Gründen raus, weil ich halt mit dem, was Musk so tut, nicht einverstanden bin. Ist auch ein beruflicher Nachteil für jemand, der auch journalistisch tätig ist. Aber da habe ich mir vorher halt die ganzen Daten schicken lassen. Das heißt, ich könnte da immer noch mal nachgucken, was da früher war. Und dann ist das ja auch nochmal ein Punkt, dass da nicht alles verloren ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe aus irgendeinem Account raus. Ne? Mhm. Gut, vielleicht können wir ja zum Ende nochmal ein bisschen auf was Unternehmen tun können, eingehen. Wobei du natürlich heute ja das, was ein Unternehmen macht und was privat ist, so durch Homeoffice ja immer auch mehr verschwimmt. Und es ist ja auch ein Teil des Problems, dass wir Beruf und Privat ja auch nicht mehr so trennen können, weil dann wir immer noch mal im Unternehmen nachgucken. Da habe ich auch ein Erlebnis mal gehabt. Jemand hat mir mal gesagt, ich checke im Urlaub jeden Tag meine Mails. Weil wenn ich nach 3 Wochen sonst aus dem Urlaub komme und habe dann 3000 ungelesene Mails, dann bin ich nach 2 Stunden schon wieder urlaubsreif. Und das ist ja auch ein Problem, was viele Leute in Unternehmen haben oder die haben dann irgendwie eine schlechte Mail-Policy oder eine schlechte Vertretungsregelung. Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reden, was deine Empfehlungen sind, was man im Unternehmenskontext da tun sollte, um die Mitarbeiter auch nicht zu überfordern, ne?
Mhm, ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über den privaten Bereich gesprochen und der berufliche Weg ist, glaube ich, der kommt immer nachgelagert, weil ich glaube, dass eben Digital Detox gewissermaßen auch abschreckend wirken kann, vor allem für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, weil man dann vermeintlich denkt, na, vielleicht arbeiten meine Mitarbeitenden dann weniger und das ist ja schlecht für mich, wenn ich die nicht erreichen kann. Und ich glaube, da dürfen auch Unternehmen einfach ein bisschen an ihrem Bewusstsein arbeiten, zu sagen, unsere Mitarbeitenden sind auch eine Ressource für uns, die wir schonen möchten und die wir ja möglichst langfristig und nachhaltig auch behandeln möchten. Und ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel gesehen und erlebt in meinem Umfeld an, ich möchte sagen, in Anführungsstrichen, digitales Burnout fast schon, von Menschen, die von morgens bis abends in Meetings hängen, von Menschen, die eine 2-stellige, 3-stellige E-Mail-Anzahl am Tag erhalten, selber schicken sollen, dann auch noch nebenher die Arbeit machen sollen. Und dann gibt es eben noch mein Lieblingshobby WhatsApp-Gruppen, ja, die man dann im Feierabend noch bedienen soll. Und ich glaube, dass, ja, es ist natürlich gut, dass wir uns gegenseitig immer erreichen können, auch im Homeoffice oder beim Remote-Arbeiten in Kontakt bleiben können. Aber ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt als Arbeitgeber, Arbeitgeberin erstmal zu realisieren, stopp, das macht keinen Sinn. Und ich glaube, dass viele Unternehmen an diesem Punkt schon sind, aber viele eben auch noch nicht. Und ich glaube, das wäre mal ein erster wichtiger Schritt. Und dann im zweiten Schritt auch wirklich offen das Gespräch zu suchen und den Teams auch die Möglichkeit zu geben, diese Belastung auch wirklich auszusprechen und vielleicht in einem vertrauensvollen Setting auch wirklich offen zu legen. Ja, leide ich denn unter dieser E-Mail-Last? Leide ich unter dieser leide ich unter dieser Meeting-Last. Kann ich damit umgehen, wenn dann nebenher noch Slack, Microsoft Teams, WhatsApp-Nachrichten eintrudeln? Und ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, dass erstmal zwischen Teams und Vorgesetzten das Gespräch gesucht wird an erster Stelle.
Ja, und du kannst dich auch gar nicht mehr fokussieren. Das ist ja wie im Privaten, wenn es an allen Ecken ploppt, so kannst du ja auch im Beruflichen an allen Ecken immer aufploppen. Es gibt ja auch durchaus bei großen Unternehmen Regeln, dass zum Beispiel Vorgesetzte nach 18 Uhr keine Mails mehr schreiben dürfen oder sie können sie schreiben, aber du kannst dir die Mail-Server so timen, dass die erst am nächsten Tag zugestellt werden. Gut, dann kann er vielleicht immer noch anrufen auf deinem Handy, wenn es wichtig ist, aber es ist, denke ich, auch eine Sache, dass Vorgesetzte dann auch eine Vorbildfunktion haben und ihre Mitarbeiter dann auch mal in Ruhe lassen am Wochenende. Es sei denn, die Hütte brennt, der Server ist abgestürzt. Es gibt ja schon Notfälle und da kann man ja auch Verabredungen treffen. Also ich habe mit meinen Entwicklern immer so eine dreistufige Skala. Eins heißt, wenn in der Mail das drin steht, mach das irgendwann mal, damit wir es nicht vergessen. Zwei steht halt, wenn du wieder arbeitest, und drei, dann ist wirklich ein Problem. Und dann kann ich aber auch nicht traurig sein oder nicht böse sein, wenn ich jemand nicht erreiche, weil der halt gerade was anderes macht oder jetzt offline ist. Also so kann man ja dann auch Regeln festlegen, und Unternehmen sollten eigentlich auch Kommunikationsregeln haben. Du hast eben von Mail gesprochen. Ich meine, Mail wird ja sehr schnell ineffizient, bei 2, 3 oder 4 Teilnehmern in der Diskussion. Mir hat noch jemand mal gesagt, wenn mehr als 3 Leute in CC stehen, dann lese ich die Mail nicht, dann ist sie nicht wichtig. Wäre auch ein Detox-Thema, aber das kann sich natürlich nicht jeder Angestellte dann leisten. Aber vielleicht jemand in der mittleren Führungsebene kann dann sagen, wenn da zu viele Leute in CC stehen, dann lese ich das einfach nicht.
Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, da Regeln im Team auszuarbeiten, wenn es auch nicht unternehmensweit ist, ja, in einer größeren Firma vielleicht. Aber ich glaube, in einem Team kann man sich schon gut solche Regeln gemeinsam aufstellen, vielleicht bei einem Offsite oder bei einem Team-Event. Einfach zu sagen, müssen diese Leute alle in CC? Müssen wir alle in diesem Meeting sitzen? Macht es Sinn, wenn jemand schon 5, 6, 7 Meetings an einem Tag hat, dass ich noch das 9. Meeting in diesem Kalender bin, wollen wir wirklich nach Feierabend noch miteinander chatten? Ich glaube, das sind schon Themen, die man als Team unbedingt ansprechen sollte. Und ich sehe da ehrlicherweise die Vorgesetzten am Hebel, das Ganze aktiv anzugehen und nicht zu warten, bis die Mitarbeitenden ausgebrannt sind.
Ja, würde ich genauso sehen. Ich habe nur einen Gedanken, was ich auch mal gelesen habe, was ich spannend fand: Teilnahme an Meetings ist freiwillig. Da habe ich auch mal einen Artikel gelesen, und da hat sich mancher Vorgesetzte gewundert, dass er allein da gesessen hat, wenn er eine langweilige Agenda hatte. Das könnten sich vielleicht manche Unternehmen auch mal überlegen, zu sagen, du hast jetzt keine Teilnahmepflicht, auch wenn das jetzt irgendwo ein Vorgesetzter ist oder der Firmenchef. Und das war in der T3N mal ein Artikel, die hatten das auch mal thematisiert. Und das fand ich dann auch spannend, dass der Chef dann da saß: oh, wieso sitze ich allein hier? Ich dachte, ich habe mir doch was Interessantes überlegt. Also von daher, Selbstreflexion ist ja immer ein gutes Thema. Wäre ja auch eine Idee, ne? Mhm. Ja, Lisa, wir könnten wahrscheinlich noch sehr lange weiterreden über das Thema. Ich hoffe, wir konnten den Hörern da draußen ein paar Impulse geben, wie sie vielleicht besser auf sich achten können oder wie sie Routinen oder Gewohnheiten vielleicht ein bisschen hinterfragen können. Hast du noch einen abschließenden Tipp?
Ein abschließender Tipp. Ja, vielleicht darf sich jetzt jeder mal an dieser Stelle hinterfragen, wann seid ihr denn das letzte Mal ohne Handy aus dem Haus gegangen? Also ich wüsste jetzt ehrlicherweise auch gerade von mir selber nicht. Vielleicht ist das ein schöner Impuls, den man sich jetzt einfach mal mitnehmen kann. Vielleicht lässt sich ja das nächste Abendessen oder das nächste Date, das nächste Treffen mit Freunden einfach ohne Handy gestalten. Vielleicht einfach als Impuls jetzt noch zum Mitnehmen.
Genau, das finde ich auch viel schöner, mit Leuten direkt zu reden, als immer nur mit einem Bildschirm anzustauen. Oder unhöflich ist ja auch, steht ja so, glaube ich, sogar im Knigge auch drin, wenn du halt mit Leuten zusammensitzt und dein Handy ziehst, dann ist das einfach unhöflich, weil du nimmst ja Leute in die Kommunikation ungefragt. Und von daher denke ich, das ist ein schöner Abschlussimpuls, und ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank, Thorsten. Danke, dass ich da sein durfte.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Kaffee ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht, und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.